Die entscheidende Frage, das ist das Thema von diesem Karfreitagsgottesdienst. Anfang Februar bekamen wir den Tipp für ein neues Gesellschaftsspiel. Und wir haben uns das gekauft und haben es mit Begeisterung gespielt. Das Besondere an diesem Spiel, man spielt nicht gegeneinander, sondern man spielt miteinander und hat keine geringere Aufgabe, als die Welt zu retten. Der Name dieses Spiels, Pandemic. Man versucht also, die Welt vor einer Pandemie zu bewahren. Und wir spielten es und gleichzeitig war in China, in Wuhan, schon der Coronavirus ausgebrochen. Aber China war für uns wie auf einem anderen Planeten. Als dann Italien auch von der Corona-Epidemie heimgesucht wurde, da dachten wir, oder vielleicht manche von uns dachten noch, naja, Italien, das ist eine andere Lebensart, da ist ein viel lockerer Umgang, auch im Gesundheitswesen. Das hat nichts wirklich mit uns in Deutschland zu tun. Mitte März, da wurden dann die Schulen geschlossen. Und es wurden Stimmen laut, ist das nicht unverhältnismäßig? Ist das nicht übertrieben? Und dann Ende März, die Versammlungsbeschränkung, die Ausgangsbeschränkung, kleinere Geschäfte wurden geschlossen, Kurzarbeit. Und dann kam diese Corona-Pandemie mitten im Alltag an. Und trotzdem merke ich auch bei mir selbst, wenn nicht ein naher Angehöriger betroffen ist, fällt es unheimlich schwer, emotional eine Verbindung herzustellen zu dieser ganzen Krise. Und vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen mit dem Glauben, mit Karfreitag, mit der Passionszeit, mit dem Geschehen am Kreuz genauso. Man kriegt keine Verbindung hergestellt. Und dabei, davon bin ich überzeugt, ist die Thematik, worum es geht an Karfreitag, viel weitreichender, viel existenzieller, als es die Corona-Krise jemals sein wird. Der Leitsatz, die Leitfrage, die ich uns mitgeben will, nicht nur für diesen Tag, sondern wo ich hoffe, dass sie uns noch eine ganze Zeit begleitet, das ist eine Frage heute. Und die Frage lautet, wer ist Jesus? Und einen Schritt persönlicher, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus? Und wer ist Jesus für dich? Der erste Punkt, wer ist Jesus? Per Begrüßungskuss von seinem Freund verraten, hatten sie ihn mitten in der Nacht verhaftet wie einen Schwerverbrecher. Und dann hatten sie ihn gefesselt und stießen ihn jetzt vor sich her, eine halbe Stunde Fußmarsch ungefähr, aus dem Garten Gethsemane, den Zions Berg hinauf in die Oberstadt von Jerusalem, in das Haus des hohen Priesters. Und dann begann eine sogenannte erste Vernehmung, die wahrscheinlich aber mehr zum Vergnügen der Diener des hohen Priesters dienen sollte als allem anderen. Und Jesus wusste, dass Petrus im Hof des Hauses war. Obwohl er mit dem Rücken zu der Fensteröffnung stand, hatte er seine Stimme gehört. Sein Petrus, der war da. Alle anderen Jünger waren bei der Verhaftung sofort geflohen und in alle Winde zerstreut. Aber Petrus, er konnte und wollte ihn nicht im Stich lassen und doch kämpfte er gerade mit der nackten Angst. Jesus wusste, was jetzt kam. Wieder und wieder sprachen die Leute im Hof Petrus auf seine Verbindung, auf seine Zugehörigkeit zu Jesus an. Und Petrus stritt alles ab. Wie ein wildes Tier in die Ecke gedrängt, brach es plötzlich aus ihm heraus: Ich will verflucht sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Und dann ließen sie ihn in Ruhe. Und in dem Moment krähte der Hahn. Und Jesus schaffte es irgendwie, sich so zu drehen, dass er in den Hof schauen konnte, und da trafen sich ihre Blicke. Und in Petrus' Augen, da vermischte sich Wut und Enttäuschung und Trauer und Angst. Und dann machte er kehrt und rannte aus dem Hof. Und jetzt war Jesus allein. Ganz allein. Und da bekam er von hinten einen Sack über den Kopf geworfen und dann begann die Tortur. Sie schlugen ihn und lachten und fragten: Na, du großer Prophet, sag uns doch, wer schlägt dich gerade? Und dann ließen sie sich immer wieder neue Spielchen einfallen, um ihn zu demütigen. Und als Jesus schon dachte, es würde kein Ende mehr nehmen, da führten sie ihn in eins der größten Zimmer des Hauses. Im Morgengrauen hatte man eiligst den Hohen Rat zusammengetrommelt. 71 Personen, es waren noch nicht alle da, aber man war sicherlich auf jeden Fall beschlussfähig. Und Jesus war völlig übermüdet und im wahrsten Sinne des Wortes schon schwer angeschlagen. Viele falsche Zeugen wurden vorgelassen und nicht einer sprach für ihn. Unfassbar, wenn man bedenkt, dass Jesus 3 Jahre durchs Land gezogen war und die Menschen ermutigt hatte, getröstet hatte, sie geheilt hatte, sie beschenkt hatte. Keiner sprach für ihn. Aber sie brachten auch keine 2 Aussagen deckungsgleich übereinander, so wie das Gesetz es vorschrieb, damit eine Anklage Wert hatte und gültig war. Und man merkte, wie die Unruhe und die Wut sich im Raum breit machte. Wenn wir mal einen Moment zurücktreten. Angenommen, dieser Jesus wäre Gottes Sohn, wäre Gott. Was für eine groteske Situation. Gott in Menschengestalt steht vor 71 Männern, geistlichen Führern des Volkes, die die Aufgabe hatten, nach Gottes Maßstäben zu leben und Gottes Maßstäbe weiterzugeben und im Volk zu verbreiten. Und diese Männer versuchen mit allen Mitteln, wirklich mit allen Mitteln, ihn zu verurteilen, ihn loszuwerden. Johannes schreibt in seinem Evangelium: Der das wahre Licht ist, kam in die Welt, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer ist Jesus? 5 bis 6 Verhöre musste er über sich ergehen lassen. Und insgesamt hat er sehr wenige Worte in dieser Zeit gebraucht. Als er vor Herodes, dem König, stand, sagte er gar nichts, kein einziges Wort. Und auch jetzt hier vor dem Hohen Rat versucht er nicht, sich zu verteidigen, zu argumentieren, zu diskutieren. Und diese Unruhe wächst und bricht sich Bahn, sodass dann schließlich der hohe Priester ruft: Bist du der Christus? Du behauptest also, Gottes Sohn zu sein, Lukas 22, wir haben es gelesen in unserem Text. Willst du damit sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Und Jesus antwortet: Ihr sagt es, ich bin es. Eigentlich stehen da im Griechischen nur 2 Worte. Ich bin. Ich bin. Und diese Männer dort, wenn einer das Alte Testament kannte, dann sie. Und sie wussten genau, was ich bin heißt. 1200 Jahre vorher stand Mose an diesem brennenden Dornbusch auf heiligem Boden und der lebendige Gott, er offenbart sich ihm. Und als Mose fragt, wie heißt du, was soll ich denn sagen dem Volk, wenn sie fragen, wie dein Name ist? Da sagt dieser Gott, ich bin, der ich bin. Ich bin immer derselbe. Ich war schon da, ich werde sein, jetzt und in der Gegenwart und in aller Zukunft und in der Ewigkeit. Ich bin die Essenz allen Seins. Ich bin der Ursprung des Lebens. Ich bin der lebendige Gott. Und Jesus sagt, ich bin. Und da hält sie nichts mehr. Wozu brauchen wir noch Zeugen, rufen sie in Vers 71. Alle haben seine Gotteslästerung gehört. Und dann schleifen sie ihn wenig später zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Denn so ärgerlich es war, aber sie waren zwar der Hohe Rat, sie waren die geistlichen Führer des Volkes, aber sie durften keine Todesurteile mehr fällen. Das konnten nur die Besatzungsmacht, nur die Römer. Und deshalb bringen sie ihn zu Pilatus. Aber hier galt ja eine religiöse Aussage, Gotteslästerung, das galt hier nichts. Und deshalb schwenken sie ein wenig um in ihrer Anklage, Lukas 23, die Verse 2 und 3. Und dort beschuldigten sie ihn vor Pilatus. Dieser Mensch hetzt unser Volk auf, er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und er behauptet von sich, er sei der Christus, ein König, den Gott geschickt hat. Ein König. Ein König. Das war Majestätsverrat. Wenn jemand auftrat und sagte, ich bin ein König, dann war das Majestätsverrat gegen den Kaiser. Und deshalb fragt Pilatus danach. Wir können es lesen in Vers 3. Stimmt das? Fragte Pilatus den Angeklagten. Bist du wirklich der König der Juden? Und wieder sagt Jesus sehr wenig. Er sagt nur, du sagst es. Und spricht damit sein eigenes Todesurteil. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Ein Guru? In maßloser Verblendung, der dann sein eigenes Todesurteil heraufbeschwört und krachend gescheitert ist, dann ist er eine bedeutungslose Randnotiz in unserer Weltgeschichte. Oder ist er der Sohn Gottes, der freiwillig sein Leben gab, um mich zu retten, mich zu erlösen, der den Tod als Endstation ein für alle Mal besiegt hat und der selbst von Gott nach 3 Tagen zu neuem Leben auferweckt wurde und heute lebt und wirkt, so wie er es selbst in Vers 69 dann auch sagt. Doch von nun an wird der Menschensohn auf dem Platz an der rechten Seite Gottes sitzen. Wer ist Jesus? Der Auferstandene? Gibt es Argumente dafür? Ich weiß, ich kann dich nicht mit Argumenten allein vom Verstand her zum Glauben überzeugen. Und trotzdem hat Gott uns ja unseren Verstand gegeben und wir dürfen uns ja auch mal mit den Fakten auseinandersetzen und darüber nachdenken. Das erste ist, wenn Jesus ein Guru gewesen wäre, der eine Massenbewegung hätte auslösen wollen, dann hätte er dazu an vielen Stellen Gelegenheit gehabt, bei der Speisung der 5000. 5000 Männer plus Frauen und Kinder, man geht von 10.000 Personen aus, sie waren da und waren begeistert von ihm. Als er dann über den See fährt zurück, laufen sie am Ufer hinter ihm her und er steigt aus dem Boot und sie stehen schon wieder da und wollen ihn feiern, wollen mehr von ihm. Und dann hält er eine so herausfordernde Predigt, dass sie alle weggehen. Dass sie sagen, das war uns zu hart. Wenn er Menschen geheilt hat, dann hat er gesagt, ja, geh zum Priester und zeig dich. Das war wie das Gesundheitsamt, das musste bescheinigen, der Mensch, der vorher eine Hautkrankheit, Aussatz, Lepra hatte, damit er wieder in die Gesellschaft hinein durfte, er musste sich beim Priester zeigen. Und dann sagte Jesus ihm immer, aber sonst rede mit niemandem drüber. Da hätte man doch, wer weiß, was für ein Heilungsevent draus machen können. Als er den Dämonen befiehlt, besessene Menschen zu verlassen, da schreien diese Dämonen in der Anerkennung seiner Macht heraus, wer er ist. Du bist der Christus, du bist der von Gott Gesandte, und er befiehlt ihnen zu schweigen. Als er die Schwiegermutter des Petrus heilt und dann, als sich das herumspricht, die Menschen Schlange stehen vor dem Haus des Petrus, den ganzen Abend, da zieht Jesus sich in der Nacht zurück ins Gebet. Und am nächsten Morgen suchen ihn seine Freunde und ganz vorwurfsvoll finden sie ihn dann schließlich und sagen, wo bist du denn? Die Leute fragen schon alle nach dir. Komm, jetzt, das ist doch der Moment, den wir benutzen müssen, den wir gebrauchen können. Und er sagt, nein. Das Evangelium der Liebe Gottes gilt auch noch anderen Menschen und sie ziehen weiter in die nächste Stadt. Ist es nur ein Versehen, dass er sich dann, ob vor Herodes oder vor dem Hohen Rat oder vor Pilatus nicht verteidigt? Hat er das nicht gelernt? Hat er keine Rhetorikkurse besucht, wo er dann die Erfahrungen sammeln konnte, wie man sich aus heiklen Situationen herausredet? War das ein Fehler? Nein. Jesus handelt so, weil er schon längst in Gethsemane sich für dich und mich entschieden hat, weil er entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Und deshalb redet er ganz wenig, und das, was er sagt, das zeichnet genau diesen Weg vor. Er ist eigentlich der, der in dieser Situation, auch wenn es völlig anders aussieht, wenn er dort steht, geschlagen und bespuckt und dort steht, gefesselt und übermüdet, aber er ist der, der den Ausgang dieser Situation lenkt. Als Petrus im Gethsemane bei der Gefangennahme sein Schwert zieht und einem der Diener ein Ohr abschlägt, da greift Jesus ein und sagt, steck das Schwert weg, und er heilt diesem Diener das Ohr und er sagt, Petrus, weißt du nicht, ich bräuchte meinen Vater im Himmel nur bitten und es kämen mehr als 12 Legionen Engel. Ich glaube, dass das nur eine Vollzahl ist. 12 ist eine heilige Vollzahl in der Bibel. Und er sagt, noch mehr als 12. Aber rechne es nur mal um. Eine Legion sind 6.000 Soldaten. Jesus sagt, Petrus, wenn ich wollte, dann kämen hier mehr als 70.000 Soldaten, aber himmlische. Aber das, was mich am meisten überzeugt, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes ist, das ist die nicht erklärbare Lücke im Verhalten der Jünger. Die Lücke zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Karfreitag. Die Jünger waren am Ende. Ihre Hoffnung war begraben. Und die, die aus ihren Löchern sich wieder zusammenfinden in einem Raum, sie schließen sich ein, sie haben Angst, dass sie die Nächsten sind. Viele von ihnen gehen wieder in ihr altes Leben zurück. Die Emmaus-Jünger sind schon auf dem Weg raus nach Jerusalem, zurück nach Emmaus. Andere gehen wieder in ihren Beruf hinein. Kommt, wir gehen fischen. War eine gute Zeit, aber ist vorbei. Ängstlich, enttäuscht, gescheitert. Und dieselben Menschen, ein paar Tage später, gehen sie raus und fangen an, den anderen zu erzählen, dass dieser Jesus Christus auferstanden ist. und was es mit dem Kreuz auf sich hat und dass er der Sohn Gottes ist. Und nach Pfingsten nimmt das nochmal zu, da wo sie durch den Heiligen Geist beseelt sind. Das sind dieselben Menschen. Und sie nehmen es in Kauf für ihren Glauben, für diesen Jesus Christus selbst Verfolgung zu erleben. Und die allermeisten von ihnen sind keines natürlichen Todes gestorben. Warum das auf sich nehmen? Für eine Lüge? Für einen Betrüger? Diese Menschen ziehen los und in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christus hat die Bewegung der Jesusjünger eine solche Dynamik, obwohl sie verfolgt werden, obwohl sie verbrannt werden, obwohl sie den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden. Aber da, wo sie hinkommen, da verändern sich Herzen, da verändern sich Menschenleben, da werden Gesellschaften gesund. Und das in einem Ausmaß, mit einer Dynamik, dass schließlich Kaiser Konstantin diese Bewegung aufgreift und sagt, da ist solch eine Stärke, solch eine Kraft, das wird unsere Religion. Jesus, ein gescheiterter Guru, ein guter Mensch, aber längst tot, dann ist der ganze Glaube Betrug. Paulus sagt es selbst. Wir können es nachlesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Wörtlich steht dort inhaltslos. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen. Dann ist der ganze Glaube Betrug. Und dann lasst doch die Kirchen nach Corona zu. Und dann lasst uns aufhören mit Weihnachten und Ostern und diesen ganzen Feierlichkeiten und die Festtage streichen. Oder ist er der auferstandene Sohn Gottes, der sein Leben dafür gab, damit ich die Verbindung zu Gott wieder leben kann und all meine Schuld, all meine Lasten loswerden kann. Wenn das so ist, dann tragen die Kirchen die Hoffnung der Welt in sich. Und dann muss diese Hoffnung auch in die Welt hinausgerufen werden, und zwar auf allen Kanälen, die möglich sind, an Festtagen und auch an jedem Tag, in den Schulen und in den Büros und in den Kindergärten und in den Fabrikhallen, in den Supermärkten und in den Krankenhäusern, überall und zu jeder Zeit. Wer ist Jesus? Und ein zweites, wer ist Jesus für dich? Und ich habe diesen ersten Punkt sehr bewusst an den Anfang gestellt, weil ich glaube, Jesus ist Gottes Sohn, unabhängig davon, ob ich das für wahr halte oder nicht. Er ist es. Und trotzdem geht es beim Glauben ja nicht nur darum, dass ich eine Tatsache für wahr halte, sondern es geht um etwas Tieferes. Und deshalb die Frage, wer ist Jesus für dich? Ein paar Worte mehr spricht Jesus. Schon vor dem Hohen Rat. Da sagt er in Vers 67 und 68. Ihr glaubt ja doch nicht, was ich euch sage. Und wenn ich euch etwas frage, dann antwortet ihr nicht. Darum geht es. Glaubt ihr? Glaubst du? Und Glaube heißt in der Bibel Vertrauen. Eben nicht nur für wahr halten, sondern mich mit meiner ganzen Existenz, mit meinem ganzen Sein, diesem Jesus anvertrauen. und dann Antwort geben. Seiner Liebe Antwort geben. Und vor Pilatus, da sagt er im Johannesevangelium Kapitel 18, du hast recht, ich bin ein König und ich bin dazu Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Und wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Wahrheit? Was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus und dann ging er. Jesus meint nicht Wahrheit als ein philosophisches Denkmodell. Das war auch schon damals sehr in, über diese Dinge philosophisch nachzudenken. Aber was Jesus meint, ich bin in diese Welt gekommen, um die Wahrheit über Gott weiterzugeben. Ich bin in diese Welt gekommen, um deutlich zu machen, Gott ist Wahrheit im Sinne von Gott setzt die Wirklichkeit. Und wenn du an Gott vorbeilebst, wenn du nicht begreifst, dass es Gott gibt, dann lebst du an der Wirklichkeit, auch an der Wirklichkeit dieser Welt vorbei. Und dann merken wir vielleicht, wie existenziell das ist, worum es hier geht. Glaubst du, fragt Jesus, willst du Antwort geben auf diese Wahrheit, auf diese Wirklichkeit? Willst du dein Leben in die Wirklichkeit Gottes hineinstellen? Jesus kam nicht, um eine Religion zu stiften, wo es darum geht, an den richtigen Stellen die richtigen Formeln zu benutzen, sondern Jesus kam, um Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Jesus kam, um eine leidenschaftliche Bewegung hin zu Gott, in Gottes Gegenwart in Bewegung zu setzen. Solch eine Bewegung hervorzurufen und dann aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus wieder zu den Menschen zu kommen. Paulus sagt das im 1. Korintherbrief, ich will nichts anderes kennen, ich will von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und dem Kreuz. Warum? Weil er weiß, dieses Thema ist existenziell wichtig. Darum geht es. Für jeden. Hätte es einen leichteren Weg für meine Erlösung gegeben, dann hätten Gott und dann hätten Jesus ihn wohl gewählt. Aber dieser Weg macht mir deutlich, welche Bedrohung, welche Zerstörungskraft diese Trennung von Gott hat. Dass ich von ihm getrennt bin, der Quelle des Lebens, und dass das meinen Tod, auch den Tod meiner Seele nach sich zieht. Da musste jemand für mich sterben. Und es zeigt mir eben auch, welchen Wert ich bei Gott habe, wie viel ich ihm wert bin. Glaube ich wirklich, dass ein Gott, der diesen Weg wählt, um mich zu befreien, um mich zu erlösen, dass solch ein Gott Interesse hat an ein bisschen Frommsein, an ein bisschen unverbindlichem Christsein? Daniel Böckinger ist stellvertretender Chefredakteur der Bildredaktion in Berlin. Und er findet neu zum Glauben und er schreibt darüber ein Buch. Und die Essenz des Buches steht direkt vorne drauf, auf der Titel dieses Buches, er fasst es zusammen und er sagt, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Weil es geht dabei um meine ganze Existenz. Der Glaube an Jesus Christus durchdringt mein Leben ganz. Manche haben mehr Zeit im Moment. Entschleunigte Zeit. Könnte es nicht eine Zeit sein, um dieses Thema Glauben, dieses Thema Jesus Christus einmal zu Ende zu denken und eine klare Entscheidung zu treffen? Wer ist Jesus und wer ist er für mich? Wenn es ohnehin schon eine Zeit ist, in der ich langsamer unterwegs bin, dann kann es doch auch eine Zeit werden, wo ich mal anhalte. Und wo ich dann meinen Weg vom Ziel her betrachte und mich der Frage aussetze, wo führt mein Weg mich eigentlich hin? Und lohnt sich dieses Ziel am Horizont? Und wenn dann kein tragfähiges, lohnendes Ziel am Horizont auftaucht, konsequent umzukehren hin zu meinem Schöpfer, zu meinem himmlischen Vater, zu Gott. Wie kann das geschehen? Das fängt an mit einem Gebet, dass ich einfach das Gott sage, hier bin ich mit meinem Leben und ich möchte wieder mit dir in Beziehung sein. Ich bringe dir all das, was mein Leben ausmacht, an Gutem, aber auch an Schlechtem. Ich bringe dir meine Schuld und ich bitte dich, befreie mich, erlöse mich. Nimm du mich an, füll mich mit deinem Heiligen Geist und gestalte du mein Leben. Und sich dann eine Bibel zu kaufen. Es ist so einfach in Deutschland an eine Bibel zu kommen, es ist ein Klick. Und sich eine moderne Bibelübersetzung zu kaufen, eine Hoffnung für alle oder eine gute Nachrichtübersetzung. Und dann mal mit dem Johannesevangelium anzufangen und zu lesen, wie sehr Gott auf der Suche ist nach mir. Ein Anfang kann auch das Abendmahl sein, das wir gleich miteinander feiern. Warum solltest du das tun? Wenn es morgen ein Gegenmittel für Corona gäbe, würdest du es dir holen? Ein Heilmittel für unsere Seele gibt es seit 2000 Jahren. Wer ist Jesus? Und wer ist Jesus für dich? Amen.